Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich so, dass du da bist heute. Wir befinden uns jetzt in der Sommerzeit. Und was macht man im Sommer? Oder beziehungsweise, wie kann man den Sommer denn wahrnehmen? Den Sommer können wir wahrnehmen durch unseren Körper. Wir können die Sonne auf unserer Haut spüren. Wir können spazieren gehen. Wir können uns was Gutes gönnen. Wir können unterwegs sein. Wir können Freunde treffen. Wir können den Sommer voll genießen. Ja, und gesagt, getan, das haben wir auch gestern gemacht. Wir waren mit der Jugend Kanu fahren und es war einfach Deluxe. Es war einfach Hammer. Es war so witzig. Manchmal war es auch actiongeladen, aber damit haben wir ja kein Problem, gell Sven? Ja, wir sind Kanu gefahren, ganz normal. Die Strecke, alle sind schön rein und sind da uns vorangefahren und haben da den See begutachtet und wie schön das nicht alles ist und hohoho und hihihi. Und dann kam aber eine Stelle, wo es richtig schön tief ging. Natürlich, drei Männer, ein Gedanke, lasst uns schwimmen gehen. Also, gesagt, getan, reingesprungen, haben geschwommen. Ich habe so viel Wasser verschluckt wie noch schon lange nicht mehr. Ja? Also, Corona hat es ja verhindert, ins Schwimmbad zu gehen. Jetzt habe ich so viel Wasser getrunken, das reicht für die nächsten drei Jahre. Und wir hatten wirklich Spaß. Ja, wir haben uns gedacht, wir sind wie die Navy Seals, ja, wir nehmen jetzt die Kanus und schwimmen voran und ziehen die. Super. Und dann gab es aber jemand, der sich vorgenommen hat, auch mitzumachen. Steht am Ende des Kanus, ich bin so 30 Meter weiter, oder 10 waren es, und man sieht nur noch Kanu mit. Kanu rein ins Wasser. Wir sind an einer Stelle, wo es kein Ufer gibt. Wir sind an einer Stelle, wo das Wasser wahrscheinlich 3 Meter hatte. Ja gut, was machen wir jetzt? Ja gut, muss man halt irgendwie retten. Ne? Also sind wir rum, haben das Kanu an den Rand gefahren. Haben wir es versucht, hochzuheben, irgendwie das Wasser rauszubekommen. Roman hat eine draufbekommen, so eine Riesenbeule. Wie hast du das gesagt? Ihr hattet Missverständnisse in der Kommunikation, gell? Ja, also mir hat das Bein wehgetan. Wir hatten Action ohne Ende. Haben es dann aber schlussendlich irgendwie geschafft, das Kanu umzudrehen. Gut, Kanu ist, Ina heißt sie, schwimmt noch in der Gegend rum. Gut, die muss man jetzt retten. Also, haben wir sie versucht aufzusammeln. Passt, dann war sie drin. Dann hatten wir eine neue Konstellation der Kanus und wir drei Jungs sind gefahren. Ja? Wir haben 3 Meter geschafft und sind selber gekentert. Also, Geschichte nochmal von vorne. Wir machen alles nochmal neu. Ja? Missverständnis, mussten Kanu wieder erklären, wie man richtig fährt. Ja, hoch, runter, bam, erledigt. Und sind drauf gewesen und sind dann weitergefahren und alles passt. Ja, also Roman sagt heute noch, war genial. Ich fand's auch super. Ich habe überhaupt kein Problem damit gehabt. War cool. Aber ich habe eine Sache gemerkt. Ich bin nicht mehr so fit wie früher. Ich bin ein bisschen größer geworden. Weiß nicht warum. Unerklärlicherweise. Ich habe mir gedacht, wenn ich so fit wäre wie früher, dann hätte ich das alles allein gemacht. Aber man darf ja viel denken, ne? Beziehungsweise Roman hätte mir sicher geholfen, ich weiß, wie treue Socke. Auf jeden Fall kamen mir einige Gedanken, weil ganz ehrlich, ich spüre meinen Körper heute besonders. Also hier am Rücken, ja, man merkt, man war unterwegs. Und diesen Körper, den wir hier bekommen haben, der ist ein absolutes Meisterwerk. Sorry, aber genial. Jeder Architekt, der ein bisschen mit dem Körper zu tun haben würde, ein bisschen Biologie angucken würde, würde sofort das Meisterwerk dahinter erkennen. Weißt du, dass du 29 Organe hast? Ich habe immer vom Gefühl gedacht, ich habe 3. So, was ich wahrnehme. Es sind einfach 29. Meine Haut ist auch ein Organ. Dachte ich mir, hä? Interessant. Lisa nickt, ich bin auf einem guten Weg. Wenn sie aufhört zu nicken, habe ich ein Problem. Wir haben 206 Knochen. Gut, sie nickt. Wir haben 206 Knochen in unserem Körper. 650 Muskeln. Also ich hätte lieber 650 Euro, aber wir haben einfach 650 Muskeln im Körper. 5 bis 7 Liter Blut. Und jetzt wird's toll. 100 Milliarden Nervenzellen und 100 Billionen Bakterien. Wenn man die Nervenzellen zusammenstricken würde, habe ich gelesen im Internet, könnte man zweimal um die Welt. Ich mit meinem Körper, wenn man alles nehmen würde, könnte man zweimal um die Welt umwickeln. Alter, was hat Gott da für Kilometer in mir verbaut? Oder in dir? Weißt du, wie viel das ist? Das ist ja ohne Ende. Die Haut hat 1,5 bis 2 Quadratmeter. Quadratmeter, das ist einmal das hier. Dein meine Zehen, also der Zeh, trägt die Hälfte meines Körpergewichts. Einfach die Hälfte meines Körpergewichts. Also wenn ich im Himmel bin, werde ich Gott fragen, warum der Zeh? Ging das nicht anders? Aber so ein Zeh, 3 Zentimeter, einfach die Hälfte meines Körpergewichts. Was gibt's denn noch? Ah, beim Husten. In Zukunft beim Husten und Niesen bitte weg von Leuten, das ist gefährlich. Beim Husten entwickeln wir 1000 Kilometer pro Stunde, um die Sachen aus dem wo auch immer rauszubekommen. Und beim Niesen sind es einfach 160. Und das reicht. Wurdest du schon mal angefahren von einem Auto mit 30 km/h? Empfehle ich dir nicht. Und mit 160 auch nicht. Aber wir niesen mit 160 km/h. Also unglaublich, echt. Was gibt's noch? Morgens sind wir 3 Zentimeter größer. Warum? Das liegt irgendwie an der Flüssigkeit in der Wirbelsäule, die morgens halt sich wieder regeneriert hat. Und da sind wir 3 Zentimeter größer. Und über den Tag her baut sich das ab und dann sind wir wieder kleiner. Interessant, ne? Also, jetzt weiß ich auch, warum ich morgens immer so laufe. Ich habe mich wirklich mal gewundert. Ich bin mal aufgewacht und habe gedacht, warum ist das alles so klein geworden? Jetzt weiß ich's. Meine Magensäure kann Rasierklingen auflösen. Gebt ihr das mal. Ich habe Säure in meinem Magen, die Rasierklingen auflösen kann und damit latsche ich den ganzen Tag rum. Gebt ihr das mal. Dafür brauchst du auch einen Waffenschein. Was ist drin? Noch nichts. Mittagessen war noch nicht. Ach, lass es drin. Also, versteht ihr? Was für eine Meisterleistung dieser Körper. Was gibt es noch? Wir können mit der Hilfe des Gehirns 50.000 Gerüche unterscheiden. 50.000 Gerüche. Also, ich bin wieder begeistert. 50.000 Gerüche. Und gut, das mit dem Fingerabdruck kennt ihr ja, ne? Jeder Mensch hat seinen eigenen Fingerabdruck. Und das Krasse an der ganzen Geschichte ist, dass Gott uns diesen Körper geschenkt hat. Unser Körper ist kein Leasingprodukt, gell? Also wir kriegen das nicht geleased, kommen dann am Ende an den Himmel und Gott guckt, ja, was muss man ausbessern, zahlt halt ein bisschen drauf, fertig. Unser Körper ist kein Leasingprodukt. Es ist ein Geschenk Gottes, mit dem wir lernen müssen, umzugehen, auf das wir achten müssen. Die Verantwortung liegt bei uns. Gott hat den Menschen geschaffen, hat gesagt, der ist gut so. Aber dann kam etwas, was wir den Sündenfall nennen, und vieles hat sich verändert. Der Mensch achtet auch nicht unbedingt immer so viel mehr auf seinen Körper. Aber dazu mehr. Ich bin ja Pastor in Ausbildung und für mich ist immer eine Frage sehr, sehr wichtig. Was sagt die Bibel dazu? Was sagt Gott oder was sagen die Leute, die Gott so erlebt haben, dazu, wie man mit dem Körper umgehen soll? Und in 1. Thessalonicher 5,23, für die, die mit aufschlagen wollen, steht drin, Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib. Hier ist der Leib, also der Körper. Damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Interessant ist, dass wenn man an Religion oder an Glaube denkt, dass man vielleicht eher oft an geistliche Übungen denkt. Ja? Geistlichkeit, Gesetze, Gebote, Moral, solche Verständnisse. Aber Fakt ist, dass die Bibel, wenn sie von Erlösung und wenn sie von Glauben spricht, nicht da aufhört, sondern gerade eigentlich mit dem Körper erst beginnt. Denn unser Körper ist nun mal der Sitz des Lebens. Durch unseren Körper können wir erst kommunizieren. Hätte Philipp keinen Körper, würde ich durchschauen, dann würde ich ihn gar nicht kennenlernen. Er braucht den Körper, um überhaupt Person zu sein. Ja, der Körper ist so entscheidend, um Dinge zu zeigen, auch Gott zu zeigen. Also wir feiern mit unserem Körper auch andere Menschen, oder nicht? Also die Bibel sagt, in Psalmen schreibt David auch, ich freue mich am Herrn mit Seele und Leib. Ist sehr interessant, denn im Alten Testament, im jüdischen Denke, ist die Seele, wenn man über die Seele spricht, spricht man eigentlich über alles. Man sagt, kennt ihr das Lied, meine Seele singe oder komm und lobe den Herrn, meine Seele sing? Wenn man das im Alten Testament gesungen hätte, wäre es einfach nur ich. Ich soll den Herrn singen. Es steht, wenn man ganz alte Übersetzungen auch liest, steht da drin die Seele oder eine Seele lobte den Herrn, damit war einfach nur David gemeint, aber als ganzer Körper. Und trotzdem unterscheidet der Psalmist in diesem Moment und sagt, meine Seele, meine Gefühle, meine Emotionen und mein Körper. Und ganz ehrlich, welches Kind freut sich nicht mit dem Körper? Also ich habe noch nie ein Kind gesehen, was zu Mama gegangen ist und hat gesagt, Mama, ganz sachlich jetzt, ich liebe dich, tschüss. Oder? Schon mal erlebt? Nein. Gegenteil, die rennen auf einen zu, als wäre es das letzte Mal. Mama, ich habe ein Bild gemalt. Ins Gesicht. Ja? Der Körper ist klarer Ausdruck. Oder welcher Fußballspieler macht, also wenn du im Stadion bist, stehen ja auch nicht alle so da. Und juhu, ihr habt unsere seelische Unterstützung. Nee, die ballern mit den Händen, die schreien, die freuen sich, die sind da voll dabei. Deswegen freue ich mich im Gottesdienst, deswegen bin ich einer, der gerne hüpft, der gerne klatscht, der gerne die Hände hebt, weil ich glaube an einen lebendigen Gott, der mein Leben verändert hat und ich zeige ihm das gerne. Ich zeige ihm das gerne mit meinem Körper, anders geht's nicht. Viele denken, dass wenn wir vor Gott stehen, dass wir ganz ruhig und nüchtern und Gott guckt ja nur ins Herz stehen müssen, aber sorry, ist nicht so. David hat vor der Bundeslade getanzt. Die Leute, die Gott wirklich gekannt haben, waren mit Leib und Geist unterwegs. Die waren mit allem dabei. Weil Glaube ist so viel mehr als nur geistliche Übung. Römer 12 sagt zum Beispiel, 12,1, ich ermahne euch, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzulegen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Gottesdienst ist kein Gebäude, Gottesdienst ist keine Kirche, keine Kathedrale. Gottesdienst ist dein Körper. Wie du morgens aufstehst und abends ins Bett gehst, das ist Gottesdienst. Gott schaut auf dich und du dienst ihm damit. Das hier ist nur ein Treffen, auch die Bibel versteht es als Versammlung. Ekklesia auf Griechisch bedeutet nichts als nur Versammlung. Man trifft sich zusammen, man zelebriert, man hört eine Predigt, man macht Lobpreis, man tauscht sich aus, man betet füreinander, man erfährt Gott. Das ist Kirche. Aber Gottesdienst ist dein Alltag, jeden Tag. Deswegen bin ich überzeugt, dass wenn wir Christen anfangen, Gottesdienst zu feiern, jeden Tag, dass sich etwas verändern kann. Durch unseren Körper, durch das, was wir tun. Und so ist Paulus das schon von Anfang an klar gewesen. Paulus trennt nicht Leib, Seele, Geist, sondern es ist wie in einer Einheit. Und Jesus, als er am Kreuz für die Menschheit gestorben ist, ist er auch für unseren Körper gestorben. Die Bibel spricht von einem neuen Körper. Die Bibel spricht von einem Körper, der irgendwann mal, also wenn wir in den Himmel kommen, bekommen wir einen ganz neuen Körper. Der wird tadellos sein, da wird kein Weinen, kein Schmerz etc. sein. Aber so lange sind wir noch in diesem Körper und trotzdem gibt es schon Eindrücke oder Berührungspunkte, wo Gott jetzt unseren Körper auch berühren möchte und wo er auch wirklich erwartet, dass wir mit unserem Körper gut umgehen. Allein der erste Vers, wo es heißt, wenn Jesus kommt, wird er gucken, wie wir mit unserem Körper umgegangen sind. Kurz für die Bibel lesen und sich manchmal fragen, was der Unterschied ist zwischen Leib und Fleisch. Das bedeutet einfach nur, Leib ist der wirkliche Körper, der Organismus und Fleisch ist quasi das Beseelte, ja, die Lust, der Geschmack etc. Das ist das Fleisch. Und die Bibel spricht tatsächlich auch da in Unterschieden. Aber dazu kommen wir gleich. Dein Körper ist ein Beispiel und Beweis für Gottes Schöpfungskraft. Weißt du das? So wie du geschaffen bist, gibt es keinen zweiten. Und ein Künstler schafft jedes Mal neu. Wir haben ja eine Künstlerin bei uns in der Gemeinde, die studiert es ja. Und die sagt ganz klar, das ist langweilig, wieder was Neues zu machen. Es muss was Neues sein. Und Gott ist ein Künstler. Gott macht Meisterwerke mit jedem Menschen, der geboren ist. Mit jedem Menschen, der geboren ist. Und so spricht auch die Philosophie viel über den Körper. Also manche Leute lieben ja die Griechen und wir sagen, wir sind in der griechischen Antike verankert ein bisschen. Aber in der griechischen Antike, in der Philosophie war der Körper nichts Gutes. Es war der Kerker der Seele. Man wollte diesen Körper loswerden, man musste ihn fertig machen. Deswegen gab es diese Selbstkasteiung, dieses selber fertig machen, dieses verhungern lassen. Einfach, weil der Körper schlecht ist. Das sagt die Bibel aber nicht. Die Bibel spricht nicht schlecht über den Körper. Manche nehmen das vielleicht wahr, wenn sie nur gewisse Verse lesen über die Bibel, wo halt ein bisschen getadelt wird, wo ein bisschen zusammengegriffen wird. Aber an sich spricht die Bibel nicht schlecht über den Körper. Im Gegenteil, habe ich schon gesagt, der Psalmist schreibt, meinen Leib und Seele freue ich mich an dem lebendigen Gott. Oder die Gebote. Viele denken, die Gebote, das ist ganz schlimm, weil sie grenzen uns ein, sie hauen uns in die Pfanne. Aber das ist es nicht. Gebote sind mit der Verheißung verbunden, Achtung, auf dass du lange lebst. Nicht auf dass du schnell um die Ecke fährst. Und auf dass du lange lebst. Bis die Welt, bis Menschen kapiert haben, was Bakterien und Viren sind. Hat Gott schon damals gesagt, wenn du mit einer Leiche zu tun hast, das ist mein Gebot, sollst du dir die Hände waschen? Die hatten keine Ahnung von Viren und Bakterien. Gott schon. Das sind so Kleinigkeiten, warum ich sage, die Bibel stimmt, weil wir Menschen checken erst im Nachhinein, dass das stimmt. Das ist ein Beispiel. Die sollten, auf das du lange lebst, ja na klar, wenn ich das nicht tue und ich kriege einen Virusinfekt oder sonst was, bin ich weg. Oder? Nicht? Oder so ähnlich, aber ihr wisst, um was es geht. Es geht auch um die Ernährung etc. pp. Gott wusste schon früher durch die Gebote genau, was er tut und was er den Menschen geben soll, auf das er lange lebt. Und Jesus selber ist als Mensch gekommen. Jesus hätte sich offenbaren können. Jesus hätte sagen können, ich komme jetzt vom Himmel und hier bin ich. Aber er hat gesagt, nein, ich komme als Mensch. Weil mir die Menschen wichtig sind. Er zeigt, der Körper ist wichtig. Und Jesus hat uns vorgelebt, wie wir mit unserem Körper umgehen können und sollen. Jesus hatte genau dieselben Probleme, nur er hat es gepackt. Und er ist unser Vorbild in diesem Punkt. Und so sind wir jetzt der Tempel des Heiligen Geistes, sagt die Bibel. Gott sagt, dass wenn wir mit ihm unterwegs sind und wir den Heiligen Geist bekommen, dass er wirklich präsent, immanent in uns lebt. Nicht nur Beiwesen, nicht nur ein gutes Gefühl oder eine Denkweise, sondern Präsenz in unserem Leben. Früher war der Tempel, da war Gottes Gegenwart. Und Gott hat gesagt, oder Jesus hat gesagt, das ist rum. Wir brauchen keine Distanz mehr. Ich möchte bei meinen Menschen sein. Ich möchte mit ihnen Gemeinschaft haben. Also werden sie mein Tempel, wo ich jetzt verweilen darf. Und es gibt eine Bibelstelle in 1. Korinther 3, 16 bis 17 steht, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer diesen Tempel zerstört, den wird Gott ins Verderben stürzen. Denn Gottes Tempel ist heilig und dieser Tempel seid ihr. Und ehrlich muss ich zugeben, ich habe diesen Vers noch nicht durchexegesiert und theologiert und ich weiß nicht genau, was das bedeutet mit dem Verderben. Ich weiß nicht, welche Konsequenz das hat. Habe ich nicht verstanden, aber was ich kapiert habe, ist, Gott ist es wichtig. Gott, ist es nicht ein Randthema, macht mit eurem Körper, was ihr wollt. Nee, im Gegenteil. Ihm ist es wichtig, dass gut mit unserem Körper umgegangen wird. Und dass er selber wird sich dafür kümmern. Wie wir am Ende vor ihm stehen werden und er wird uns fragen, wie war es mit deinem Körper? Aber das Fleisch will nicht. Der Körper will nicht. Wir haben keinen Bock, oder? Eigentlich hat man keine Lust drauf. Und es gibt in Galater 5,19 eine Riesenaufzählung, wo Paulus mit Menschen spricht, die eben sich bekehrt haben und mit Gott unterwegs sind und er erzählt ihnen, was das jetzt bedeutet, wenn man jetzt trotzdem in diesen Sachen bleibt. Zum Beispiel steht da drin, Sport ist Mord. Schon mal gelesen? Galater 5,19, Sport ist Mord? Nein? Lüge? Heresie. Ja, habe ich auch aus der Heresie-Bibel, das passt schon. Nein, natürlich nicht, aber zusammengefasst ist es genau das, Sport ist Mord. Ich habe keinen Bock, keine Lust, was soll mir das, was bringt mir das? Ich will, wie ich will. Und Paulus sagt, nein, das geht nicht. Paulus sagt, nein, das geht nicht. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, können wir nicht einfach nur drauf rotzen, wie wir mit unserem Körper umgehen. Nein, im Gegenteil, wir müssen dranbleiben. Und er beginnt eine Aufzählung zu machen. Ja, ich will nicht alles aufzählen, weil das sind schon ordentliche Punkte, die er hier aufzählt. Zum Beispiel zählt er auch dazu zum Körper tatsächlich Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Neid, Trunkenheit, ja, sich betrinken und so ein Zeug. Und sagt Fressgier. Was? Fressgier? Also das Wort klingt einfach nur krass. Bedeutet einfach auf Deutsch zu viel essen. Mir wie bitte? Zu viel essen? Und das war tatsächlich ein Vers, als ich Bibel gelesen habe, wo ich gesagt habe, boah, das spricht mich an. Weil ich glaube, da ist was. Ich habe was gebildet. Miri ist schwanger, ich aber nicht. Gut, okay, was mache ich damit? Ja, dann lese ich mal weiter. Dann habe ich gelesen und dann schreibt er, wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Oh.
Was? Wenn ich zu viel esse?
Das Interessante ist, er schreibt das in eine Zeit, wo es keinen vollen Kühlschrank gab. Wir könnten so drüber nachdenken, uns geht's gut. Nein, im Gegenteil, er schreibt in eine Zeit, wo Arbeit wirklich hart war. Wahrscheinlich schreibt er das sogar eher an die Reichen, die da in Saus und Braus gelebt haben. Aber Fakt ist trotzdem, er sagt, zu viel essen. Und das macht ja auch Sinn. Wohin führt es? Zu Übergewicht und Übergewicht zu vielen Konsequenzen für den Körper. Ist nicht gut. Und wir verwehren uns für das Reichtum Gottes. Und so wie ich diese Stelle verstehe, es gibt ja viele Auslegungen, aber Paulus redet hier viel vom Wandeln. Er redet später vom Wandeln im Geist, von der Frucht des Geistes, Disziplin und sowas, Selbstbeherrschung. Hier geht es um etwas, was Gott uns hier geben möchte, dem wir uns aber verwehren, wenn wir nicht damit aufhören. Es gibt etwas, was Gott uns hier geben möchte, einen Anteil, den wir uns zuschneiden oder abschneiden, wenn wir in diesen Dingen verbleiben. Und ich muss ehrlich sagen, ich will das nicht. Ich will die Anteile Gottes, weil ich weiß, die sind nice. Die sind cool, ich will dabei sein. Also habe ich angefangen, an mir zu arbeiten. Ein paar Kilo sind schon runter. Aber das gehört dazu. Aber es geht nicht nur um Kilo und um Gewicht, sondern es geht einfach allgemein um diese Sorge oder um dieses Wohlbefinden. In 1. Timotheus 5,23 schreibt Paulus zum Beispiel, Paulus, für die das nicht wissen, ist einer der meisten Schreiber im Neuen Testament, der sehr, sehr viel darüber schreibt und sehr viel auch über diese Geistigkeit und wie man mit Gott unterwegs ist. Und dann kommt er zu Timotheus und sagt ihm Folgendes. Nun gebe ich dir noch einen persönlichen Rat. Trink nicht so viel reines Wasser, sondern nimm ein bisschen Wein für deinen Magen dazu, denn du bist öfters krank. Interessant. Also er spricht von Medizin, vom Umgang. Hey, das ist egal. Also du bist in der Gemeinde, du leitest sie, du machst sie, aber das ist nicht unwichtig, dass du krank bist. Damit musst du umgehen, mach was damit. Hier, nimm Wein, das hilft dir. Das Wasser war damals nicht gut, ne? Viele Bakterien, das ist nicht so wie heute gewesen. Also Wein, sauber, Alkohol, destilliert etc. Im Magen nicht, aber Fakt ist, es tut gut. Also nimm, damit du gesund bleibst. Auf Deutsch, guck, dass du was änderst mit dem Umgang mit deinem Körper. Paulus sagt, achte darauf. Ist nicht unwichtig. Oder ein anderer Schreiber im Neuen Testament beginnt zu schreiben mit: Es ist mein Wunsch, dass du gesund bleibst. Und dass es dir in allen Hinsichten gut geht. Also, das Wohlbefinden des Körpers ist wichtig. Ist wichtig. So, jetzt kommen wir zur Frage, wie tue ich das? Ich glaube, es ist klar, dass es Gott wichtig ist, dass wir mit unserem Körper gut umgehen und dass, wenn wir vor Gott stehen irgendwann mal, dass er danach fragen wird. Schließlich brauchen wir auch den Körper, hey, wir brauchen ihn für unsere Familien, wir brauchen ihn für unsere Kinder, wir brauchen ihn auch für andere Menschen, um ihnen zu helfen, zu dienen etc. Der Körper ist so viel mehr als nur Couch-Potato zu Hause. Und ich spreche aus Erfahrung. Wie war es bei mir? Bei mir hat es angefangen bei den Gewichten, als ich in die Ausbildung kam. Die Ausbildung war eine sehr, sehr, sehr stressige Zeit. Ich hatte Zeiten, wo ich morgens um 6 aufgestanden bin, abends um 10 nach Hause gekommen bin. Man wollte nicht ins Bett. Das war so die Zeit, wo ich Abendschule hatte, normale Schule, Ausbildung, Gemeinde, Freunde etc. So, dann kommt man nach Hause, man will nicht ins Bett, der ganze Tag ist irgendwie verschwendet, dann mache ich mir doch noch was zu essen, genieße noch ein bisschen den Abend. Dass es mir nicht gut getan hat, habe ich schnell gemerkt. Später bin ich dann ins Studium gekommen, habe studiert und gemerkt, dass da das auch nicht besser wird. Ja, das Sitzen, die Freude, das Spaß, Essen, jawohl, geh mal zu Maggis Döner etc. Auf geht's. Hat mir nicht gut getan, ich habe zugenommen. Nebenbei sagt man das so, die Berührerkrankheit immer, im ersten Jahr werden alle schwerer. Und zwar nicht im Geist, sondern im Körper. Ja, ist halt so. Muss man aber dran gehen. Lukas Bischoff war auch auf Berühr, hat dort studiert, der Pastor in Peine, er war auch hier, ist hier groß geworden. Und er hat dasselbe durchlebt wie ich. Ist dünn auf Berühr und ist rund zurück. Und da dachte ich mir, wow, der hat's gepackt. Warum? Weil der hat sich so rangenommen, der hat angefangen, seine Ernährung zu ändern, hat Sport getrieben, dass er wirklich eine nice Figur hat, muss ich sagen. Und er war joggen, der hat Freunde gehabt, die sind unterwegs gewesen. Ich habe mir gedacht, okay, ich brauche irgendjemand, der mir da jetzt hilft, den Anfangsstart zu machen. Und hier bin ich schon bei meinem ersten Punkt. Suche dir Menschen, die dich motivieren. Lukas hat mich motiviert. Der war so fit, der am Joggen, jawohl, auf geht's, und ich hinterher. Der so, was los mit dir? Komm doch! Ich so, ja klar, ich komm gleich, Alter. Und dann, ich war fertig, wirklich. Der hat mich ausgelacht. Das war schlimm. Aber ich habe meine ersten Schritte gemacht und man muss irgendwie beginnen. Zweitens, ändere das Problem. Mein Problem ist die Ernährung gewesen. Also, was mache ich? Ich gucke, was ich esse. Kein Döner mehr, kein McDonald's mehr, kein Cola mehr, etc. Habe ich alles beiseite, nur noch Wasser, meistens. Gucken, was ich esse, wann ich esse, wie ich esse. Und das hat viel gebracht. Also es wird jetzt nicht mehr. Es bleibt jetzt normal. Dankeschön, sehr lieb. Ja, passt. Cola brauche ich nicht. Und so habe ich daran gearbeitet, um den Punkt zu ändern. Aber jedes Problem hat eine Ursache. Man nimmt nicht einfach nur zu. Bei mir war es nämlich der Stress. Der Umgang mit Stress hat dazu geführt, dass ich ungesund habe, oder dass ich angefangen habe, ungesund zu essen. Also was musste ich machen? Ich musste den Stress verändern. Das hat wiederum ganz viele andere Sachen hervorgerufen. Ich habe gemerkt, dass ich ein Schlafdefizit habe. Dass ich einen total falschen Schlafrhythmus habe. Ich habe ein Jahr lang im Studium nicht vor zwei ins Bett gehen können. Ging nicht. Durch die Ausbildung hat sich so eingewürmt. Und der Punkt ist der, 4 Stunden Schlaf ist zu wenig. Man ist fix und fertig. Konzentrationsschwierigkeiten, nervliche Schwierigkeiten, da war alles wie auf Stecknadeln. Ich bin sehr, sehr oft wütend geworden bei Kleinigkeiten. Warum? Wenn du müde bist, ist rum. Und das führt auch zu Fehlern etc. Also habe ich versucht, den Stress zu verändern, den Stressfaktor. Habe mir Zeit genommen für mich, habe Pausen gemacht, bin ab und zu in den Wald und so weiter und so weiter. Ihr könnt euch das sicher vorstellen. Und wenn man erfolgreich sein möchte, egal in was, das war jetzt mein Punkt, jeder hat seinen, dann muss man einen Lebensstil definieren. Man muss einfach sein Lebensstil ändern. Es reicht nicht nur, eine Sache zu verändern. John Wesley, ein Riesenprediger, der die Baptisten in den USA angelegt hat, der wirklich auf seinem Pferd eigentlich nur von Ort zu Ort geritten ist und gepredigt hat, also ein Mann, der hatte ordentlich zu tun, hat gesagt, was du nicht regelmäßig tust, tust du am Ende gar nicht. Also bedeutet, wir brauchen gute Gewohnheiten. Um eine Gewohnheit zu etablieren, braucht man 3 Monate. Also wenn man zu viel Kaugummi gegessen hat jeden Tag, dann wird es ordentlich schwer, das jetzt loszuwerden. Aber man muss diese 3 Monate durchhalten. Also man stellt sich dem Kampf. Denzel Washington, ein sehr bekannter Schauspieler, sagt, hard work works. Harte Arbeit funktioniert. Es läuft. Er hat auch gesagt, um Ziele zu erreichen, müssen wir in unser Leben Disziplin und Kontinuität etablieren. Wir brauchen diese Punkte, wo wir sagen, wir bleiben dran. Wir machen das, wir gehen diesen ersten Schritt. Oder motivier dich durch Bücher. Ich habe ein Buch angefangen zu lesen. Mach dein Bett. Es geht von einem Mann, der Navy SEAL war, und das spricht ja mich an, und kann ich dir auch geben, Roman, vielleicht ist sehr interessant. Ich mag das ja, das ist so mein Bereich, und der schreibt, mach dein Bett. Und 10 Dinge, die dir helfen, so dein Leben zu ordnen, gefühlt. Und ich fand das so interessant, er hat gesagt, die haben dort gelernt, dass das Bett morgens immer sauber sein muss. Und es gibt eine Sache, und die hat mir wirklich geholfen, seitdem ich mein Bett mache, läuft's. Mach dein Bett bedeutet, du hast jeden Morgen, wenn du aufstehst, eine Sache, die du wirklich gut gemacht hast. Dein Bett gemacht, hast du gepackt. Und egal, wie schlimm der Tag nicht ist und wie viel du versagt hast, du kommst nach Hause und du hast dein Bett gemacht und das hast du gepackt. Diese Nummer hast du für den Tag. Und das motiviert. Du wachst auf morgens, machst dein Bett und du hast schon etwas getan. Ja gut, dann kannst du auch gleich noch das tun und noch das. Das hilft. Und deswegen belies dich, nimm Bücher, motivier dich, aber nicht irgendwelche komischen Diäten im Internet, die nicht funktionieren, sondern frag Leute, die wissen, wie es war, wie es bei ihnen funktioniert hat. Meine Mama hat jetzt eine Diät angefangen oder so eine Ernährungsberaterin, hat damit 15 Kilo in 3 Monaten abgenommen. Da sage ich doch nicht nein. Funktioniert, da bin ich dabei. Aber was auch ungesund ist für deinen Körper und für dich, ist genauso der Stressfaktor. Es ist sehr wichtig, dass wir gesund mit Stress lernen, umzugehen. Man sagt immer, es gibt Eu- und Die-Stress, also guten und schlechten Stress. Aber Fakt ist, dass Stress im Allgemeinen für Dauer dir schaden wird. Es ist wichtig, gesund damit umzugehen. Es bedeutet nicht, ich komme von der Arbeit, also ich empfehle es dir nicht. Du machst am Ende, was du möchtest, aber du kommst von der Arbeit nach Hause, nimmst dein Handy und ballerst dir jetzt die Medien in den Kopf oder Netflix. Dein Kopf wird immer noch arbeiten, der kommt nicht zur Ruhe, weil er immer noch verarbeiten muss, verarbeiten. Hey, geh in den Wald, entspann dich. Mach dir eine schöne Zeit mit Freund, Freundin, Ehepartner oder mach Sport etc. Komm runter. Das ist sehr wichtig, weil dein Körper ist wertvoll. Und du wirst ihn lange brauchen. Das hat mir mein Opa und mein Papa immer gesagt. Mit 5. Pass auf deinen Körper auf, du wirst ihn lange brauchen. Und die haben recht. Es gibt christliche Brüder von den Adventisten, die beschäftigen sich sehr, sehr viel mit Essen. Und die haben eine Statistik, also wirklich Zahlenstatistik, aufgestellt zwischen den Männern bei ihnen und den Durchschnittsmännern. Und haben festgestellt, dass ihre Männer 10 Jahre länger leben. Woran liegt es? Die achten sehr viel drauf, dass sie Nüsse in der Woche essen. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt Nüsse gegessen habe. Ausgewogene Ernährung. Und tatsächlich, wenn man darauf achtet, hat das sehr viel Auswirkung für die Zukunft. Und wir brauchen unseren Körper, ganz ehrlich. Mein Lehrer, der auf Brühe auch sich mit dem Thema beschäftigt hat, hat uns eine Sache gesagt. Was wir zwischen 20 bis 30 essen, werden wir am Ende mit 50 in unserem Körper spüren. Fand ich sehr interessant. Ich habe ganz schnell wieder aufgehört mit McDonald's. Weil ich mir denke, ich will mit 50 nicht so fertig sein. Aber es geht allgemein drum. Man kann jeden Moment die Sachen ändern, damit es einem gut geht. Weil Gott hat uns nicht für ein Leben geschaffen, damit wir wie Krüppel auf der Welt rumlaufen. Sondern im Gegenteil, wir sollen das Leben genießen. Amen. Ist es gut? Wer will sein Leben genießen? Wer will sein Leben nicht genießen? Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Gott hat uns deswegen den Körper gegeben. Aber auch Vernachlässigung ist was Schlechtes für den Körper. Es gibt manchmal diese Denkweise, ja, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wichtig, ich brauche das nicht. Es geht gar nicht darum, dass man irgendwie Stress hatte, sondern die Einstellung, ja, ich bin nicht so wichtig, das kann alles hinten rumfallen. Ich kann am Arbeitsplatz mit Handschuhen arbeiten, nö, ich brauche eigentlich keine Handschuhe. Ich brauche auch keinen Gürtel, ich kann schwere Sachen heben. Ich kann meinen Körper eigentlich strapazieren, ist nicht so wichtig, ist nicht so schlimm, ich bin nicht so wichtig, dass ich auf mich sorgen sollte. Hey, und ich sage dir, das ist falsch, sage ich ehrlich. Diese Denkweise hatte ich auch und ich spüre es im Rücken. Und das hat man mir gesagt und ich habe nicht dran geglaubt. Dein Körper ist wertvoll, geh auch so damit um. Und wenn andere das nicht schaffen, musst du es ihnen verklickern. Dein Körper ist wertvoll, weil Gott dich wertvoll gemacht hat. Aber auch falsche Schönheitsideale können dich kaputt machen. Die falsche Denkweise kann dich kaputt machen. Dieses, ich bin hässlich, ich bin fett. Ich kenne Mädchen, die waren so dünn und haben gesagt, die sind dick. Gesagt, ja klar, hinterm Ohrläppchen. Und ich dachte mir, was ist falsch gelaufen in deinem Leben? Was für Lügen hat dir der Teufel eingeredet, dass du so denkst über dich? Gott denkt nicht so über dich. Und das führt auch zu Krankheit, zu Bulimie. Ich hatte eine Freundin, die ist in Bulimie verfallen. Weil sie von zu Hause nicht angenommen wurde, weil andauernd an ihr rumgemeckert wurde. Also ist sie in Bulimie verfallen. Sie ist mir mal zusammengeklappt mitten im Dezember auf einem eiskalten Boden und hat gesagt, ja, hier ist so schön kuschelig, ich schlafe jetzt. Wenn man das hört, muss man unbedingt aufpassen. Ich habe die so gewatscht die ganze Zeit, dass sie nicht einschläft. Weil ich weiß nicht, ob sie danach wieder aufsteht. Gab solche Fälle. Nicht einer eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Das ist kein Spaß. Diese Dinge führen dazu, dass wir uns kaputt machen und Gott will das nicht. Auch übermäßiger Sport. Man kann denken, dass man sich mit Sport jetzt ausgleicht. Ich habe angefangen, richtig exzessiv Sport zu machen, weil ich dachte, ich bin nicht gut genug, nicht schön genug und habe mir meine Gelenke geschrottet. Weil ich mit 13 angefangen habe, Sachen zu machen, die ich erst mit 16 machen sollte. War es das wert? Nee. Aber auch Süchte, die dem Körper nicht gut tun. Die Bibel spricht klar über Dinge, die Sünde sind. Sünde bedeutet das, was Gott nicht gefällt. Und Gott gefällt nicht, wenn wir uns im Körper schaden. Die Bibel spricht klar über manches nicht. Aber die Listen sind eindeutig. Beispielsweise übermäßiger Alkohol. Ey, Alkohol ist gut. Das ist nicht schlecht. Genieß Alkohol. Aber zu viel Alkohol wird dich kaputt machen. Die Bibel spricht da klar. Und ich komme aus einem Kontext, ich habe polnische Wurzeln und ich weiß, was Alkohol mit Menschen anstellt. Und ich bin da ernst in dem Punkt. weil so viele Menschenleben an die Wand gefahren sind, weil sie zur Flasche gegriffen haben. Und wenn Alkohol zu großen Stellenwert in unserem Leben hat und wir eine Krise in unserem Leben bekommen, ist der Griff zum Alkohol schneller als zur Bibel. Das spreche ich dir. Es sind so viele Menschen dran gescheitert. Deswegen achte darauf, was du dir gibst, was du nimmst. Ich will noch gar nicht von Drogen sprechen. Viele sagen, ja, einmal rauchen ist doch in Ordnung hier, Gras etc. Ich habe Freunde gesehen, die das gemacht haben, ein bisschen länger. War nicht schön, weil das Ziel am Ende wichtig ist. Ey, auch das Rauchen ist so wichtig, damit, dass ihr das nicht tut. Die Bibel spricht da auch klar darüber. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Wir sollen gut damit umgehen und Dinge, die unseren Körper schaden. Unsere Lunge soll nicht schwarz sein und wir sollen nicht atmen können. Ich sage immer gern Teufelsmakaroni dazu. Weil es gibt nichts, was direkt an deiner Lunge, an dem, was dir Leben gibt, was an dir atmet, so dran rüttelt und dran kaputt macht. Und das ist kein Hate. Ich will dich nicht angreifen oder dich fertig machen, dich schlecht machen. Ich möchte dich nur wachrütteln. Gott möchte, dass es dir gut geht. Nimm die Sachen weg. Auf der Schachtel von der Zigarette, das haben nicht Christen geschrieben, steht drin, Rauchen tötet. Und wie gesagt, es ist kein Hate. Ich will dich nicht angreifen oder dich nicht fertig machen. Ich ringe um dich. Aber unter dem ganzen Großen, unter dem ganzen Thema, unter dem Ganzen, was man nicht ändern muss und was man nicht machen muss, steht folgender Gedanke. Gott hat Gutes für dich. Gott hat Gutes für dich. Von Anfang an geplant. Und er will, dass das Gute auch bleibt. Und es funktioniert. Manchmal, das Leben ist nicht geradlinig. Das Leben ist dynamisch. Es ist unterschiedlich. Man macht Mist. Aber Gott möchte, dass wir wieder zurückkehren zu ihm. Zurückkehren zu dem Guten, was er hat und das wieder annehmen. Und das bedeutet auch manchmal, die Plattform zu verändern, damit das Gute stehen bleiben kann. Psalm 139, 13 bis 14 schreibt folgende Sätze. Du bist es ja, also Gott, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Hey, du bist kunstvoll erdacht. Weißt du, dass du ein laufendes Kunstwerk bist? Wer weiß, dass dein laufendes Kunstwerk ist? Ja, heb mal deine Hand. Du bist ein laufendes Kunstwerk. Wir sind so unterschiedlich, weil Gott jeden als Kunstwerk sieht und auch so kunstvoll ausgedacht hat, sich diese Zeit genommen hat, ihn zu schaffen, wie er ist, mit guten, schlechten Eigenschaften dich reingelegt, damit du wachsen kannst, damit er sehen kann, wie du gedeihst, etc. pp. Und Gott möchte, dass das Kunstwerk bleibt, und zwar nicht schwarz, sondern sauber. Nicht schmutzig, sondern sauber. Wir sind also unserem Körper auch Kunstwerk. Ihr habt gelesen, wie krass der Körper ist. Gott ist der Hammer, also beste Architekt. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Das erfüllt mich mit Ehrfurcht. Das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar und wir sind wunderbare Werke Gottes. Aber wir sind nach seinem Ebenbild. Und das bedeutet auch in Eigenverantwortung. Gott hat uns nicht abhängig gemacht von ihm, sondern er hat uns Freiheit geschenkt. Wir haben die Freiheit, falsche Entscheidungen zu treffen. Aber Gott ruft uns und Gott ruft uns und Gott ruft uns und sagt, hey, komm wieder zurück. Das sind gute Dinge, die ich für dich habe. Das sind gute Dinge, die ich für dich habe. Hey, und ich glaube an Gebet, ich glaube an Worte, an Dinge, dass Gott eingreifen kann. Ich habe Gott erlebt in meinem Leben, dass er übernatürlich wirkt. Gott ist übernatürlich, Gott ist kein Mensch. Gott ist Schöpfer und ich habe gesehen, wie er wirklich Dinge verändert hat. Als Beispiel, ein Mann war mal bei uns oder war in der Gemeinde und hat einen Mann auf den Stuhl gesetzt und hat gemerkt, dass er 10 cm zu kurzen Fuß hat. Und hat mich dazu gerufen. Ich war noch kleiner, war mit Gott noch gar nicht so fest wie jetzt. Und hat gesagt, guck mal, schau mal, ist es so? Ich habe gesagt, ja, kann ich feststellen. Da hat er gesagt, ich ziehe jetzt, okay? So geguckt, versucht und immer noch. Ich so, ja, okay. Hat er sich weggestellt, hat gesagt, im Namen Jesus Christus, Fuß, komm raus. Und der Fuß ist nachgewachsen. Der Mann, der drauf stand, weint und sagt, ich spüre, wie mein Bein wächst, wie mein Bein anfängt zu wachsen. Ich habe mich mit dem Thema beschäftigt, weil ich bin skeptisch. Ich habe gehört, dass es Physiotherapeuten gibt, die dasselbe machen können. Aber ich habe noch nie gehört, dass jemand so reagiert hat wie dieser Mann. Der hat mir ist aufgestanden und hat gesagt, ich habe gespürt, wie mein Bein anfängt zu wachsen. Und vieles, vieles, vieles mehr. Gott kann unseren Körper wiederherstellen. Hey, es gibt diesen Bereich, wo wir nicht mehr mit rein können. Wir können an unserer Ernährung arbeiten, wir können an allem Möglichen arbeiten, aber es gibt Dinge wie zum Beispiel Krankheit. Ich kenne Freunde, die haben Schilddrüsenüber- und Unterfunktion. Und ich mir denke, wie bitte, du kannst kein richtiges Stück Kuchen essen, weil es sofort dich in die Breite schlägt? Oder du musst so viel essen, dass du nicht vom Pferd fällst? Aber so wie ich bin, natürlich sage ich dann immer, hey, aber es gibt einen Jesus, der hat die Möglichkeit, dir zu helfen. Mein Vater hat 2 Schachteln täglich geraucht, als er sich bekehrt hat. 2 Schachteln täglich. Gesagt, er hat nicht aufhören können. Er ging in den Gottesdienst und da war eine Frau, die hat gesagt, hier sind Männer, die können nicht aufhören zu rauchen, Gott wird euch heute freimachen. Gesagt, das bin ich. Er ist rausgegangen, hat die Schachteln weggeschmissen, Zigaretten, hat nie wieder geraucht. Der war in der Arbeit, seine Arbeitskollegen wollten ihn brechen, haben alle Fenster zugemacht, alle 15 Leute haben angefangen zu rauchen, man hat nichts mehr gesehen, hat er mir erzählt. Er hat es aber nicht mehr gejuckt. Wenn Gott Menschen frei macht, macht er sie frei. Und dann ist Freiheit da. Und Gott will Freiheit schenken. Hey, lasst uns aufstehen, ich möchte für euch beten. Ich möchte beten für die heute hier sind und sagen, ja, ich bin krank. Ich habe was an meinem Körper und ich brauche, dass Gott mich berührt und dass Gott etwas in meinem Leben tut. Ich will dich bitten, dass einfach die Augen schließen, einfach darum, dass wenn Menschen die Hand heben, dass das einfach auch privat bleibt. Hey, wenn du da bist und du sagst, ich bin krank und ich brauche dieses Wirken Gottes in meinem Leben, heb doch deine Hand. Dankeschön. 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 Und Herr Jesus, du siehst jetzt jeden Einzelnen, der die Hand gehoben hat. Du siehst den mutigen Schritt, dir entgegenzukommen und zu sagen, ich brauche deine Hilfe. Und Herr Jesus, im Namen Jesus Christus, bete in diesem Moment, dass deine Kraft jetzt kommt auf jeden Einzelnen, der die Hand gehoben hat. Herr, ich spreche aus deine Heilungskraft, weil du am Kreuz, Herr Jesus, alles auf dich genommen hast. Auch jegliche Sünde, aber auch jegliche Gebrechen und Krankheit, Herr. Ich danke dir dafür, dass du jetzt wirken und ich spreche zu jeglicher Krankheit, Dysfunktion, Allergien. Im Namen Jesus Christus, verlass die Körper im Namen Jesus. Ich bitte dich für Glaube, dass dieser Glaube, Herr Jesus, wächst in jedem Einzelnen, dass du auch wirklich, Herr Jesus, frei machen kannst und dass du heilen kannst, Herr. Dass da nicht so viel Zweifel drin ist, sondern mehr dir Vertrauen und dass sogar wenn jetzt nichts passiert, dass sie dranbleiben, Herr, und dich bitten, Herr, und das nicht vergessen, Herr Jesus. Aber ich glaube daran, dass du wirken kannst. Du hast so oft gewirkt und so bitte ich dich, Herr Jesus, komm jetzt in deinem Namen, Herr, und wirke du mitten unter uns. Schenke du Gesundheit, Jesus. Ich möchte beten für die, die sagen, ich möchte beten für die, die sagen, dass ich mich nicht gut fühle in meinem Körper. Ich möchte für die beten, die vielleicht Mobbing hatten über all die Jahre und nicht zufrieden sind, so wie sie sind. Ey, es gibt Gedankenmauern im Körper. Ich fange da jetzt nicht an, drüber zu reden. Ich hatte aber sowas. Und Gebet bringt einfach Freiheit oft von diesen schlechten Gedanken. Ey, so real wie Gott ist, sind auch die Gedanken, die der Teufel schickt. Ist jemand hier, der sagt, ich komme nicht zurecht mit meinem Körper, ich finde mich nicht schön, ich fühle mich nicht wohl, so wie ich bin? Hey, heb deine Hand und ich will für dich beten. Dankeschön. 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 Hey, das ist echt mutig. Und Herr Jesus, du siehst, Herr, die Hände, die nach oben gegangen sind, Herr. Du siehst die Hände und du sprichst in deinem Wort, so sehr hast du die Welt geliebt, dass du deinen eingeborenen Sohn gabst. Herr, du hast dich hingegeben, weil du uns so sehr liebst, Herr. Weil du uns nicht, Herr Jesus, alleine lässt, Herr. Du hast uns kunstvoll erschaffen, Herr. Du hast uns wertvoll gemacht. Wir sind wertvolle Gegenstände, Herr, in deinen Augen. Und im Namen Jesus Christus spreche ich gegen alle Festungen, Gedankenmauern des Teufels, wo du, Teufel, versuchst, den Menschen einzureden, dass es nicht so ist, wo du versuchst zu zerstören, was Gott ihnen geben möchte. Im Namen Jesus Christus spreche ich Freiheit rein und sage, dass diese Gedanken gebrochen sind im Namen Jesus Christus. Herr, ich stelle eure Gedanken unter Jesu Blut und unter Jesu reinen Gedanken, dass er eure Gedanken füllt mit Positiven, mit seiner Kraft. Im Namen Jesus, Heiliger Geist, komm und wirke du auch übernatürlich jetzt in diesem Moment, wo es nötig ist, dass übernatürlich gewirkt werden muss. Herr, ich bitte dich, Geist Gottes, komm und verändere du Gedankengänge. Verändere du, Herr Jesus, diese Dinge, aber schenke du Liebe, Herr. Im Namen Jesus Christus begegne du ihnen in Liebe, dass sie neu sehen können, wie sehr du sie liebst. Und dass, Herr Jesus, wir gut sind, wie wir sind. Dass es das eine ist, dass wir an uns arbeiten, aber das andere ist, dass du uns liebst, wie wir sind. Ich spreche diese Gedanken aus in dein Leben. Und ich möchte auch in diesem Moment darüber sprechen, über Süchte. Ich hatte selber auch Süchte. Und es ist unglaublich schwer, davon wegzukommen. Aber Gott kann frei machen. Wenn wir zu Gott kommen und ihn wirklich flehen und bitten darum, dass Gott unser Leben verändert, dann wird er es wegnehmen. Wird er uns frei machen. Ich bitte euch nochmal, die Augen zu schließen. Wenn jemand da ist, der sagt, ich habe so eine Sucht, ob es Alkohol ist, ob es Zigaretten sind oder andere Süchte, es gibt so viel mehr, was den Körper noch kaputt machen kann. Und du sagst, du willst das nicht mehr, du willst es loswerden, du willst vor Gott rein sein. Heb deine Hand und ich will für dich beten. Danke, danke. Und Herr Jesus, du siehst die Hände, Herr, und du bist ein Gott, der Ketten bricht im Namen Jesus. Du brichst Ketten der Sklaverei, wo Sucht ist, eine Sklaverei, Herr, wo Menschen wirklich rangezogen werden an Dinge, die sie nicht wollen, die sie festhalten. Ich danke dir dafür, dass du Ketten brichst, wenn wir unsere Sünde und unsere Schuld vor dir bekennen. Wenn wir sagen, ja, Jesus, das ist falsch. Ja, Jesus, ich will das ändern. Und du bist ein Gott, der uns hilft, wenn wir das sagen, Herr. Und du siehst die Hände, die das zugegeben haben, Herr. Und so spreche ich im Namen Jesus Christus Freiheit aus. Herr Jesus, ich bitte dich, löse du diese Bindungen, Herr Jesus. Schenke du Freiheit, Herr Jesus, Herr. Schenke du ein bußfertiges Herz, Herr, wo die Menschen wirklich weg wollen davon. Aber schenke du auch übernatürliche Kraft, Herr, diesen Kampf damit aufzunehmen, Herr. Und schenke du auch Freiheit, da wo übernatürliche Freiheit gegeben werden soll, Herr. Jetzt in diesem Moment, Herr Jesus. Ich bitte dich, Heiliger Geist, weh du jetzt in diesem Moment, Herr. Berühre du unsere Herzen, Herr. Berühre du die Herzen und schenke du Freiheit, Herr Jesus. Ob es durch andere Menschen sind, die uns helfen, oder ob du uns wirklich befreist von Bildungen, wo der Teufel uns, Herr Jesus, manchmal gefangen hält, Herr Jesus. Herr, du hast mich frei gemacht, Herr. Und du hast mir, Herr Jesus, auch gezeigt, wie ich damit umgehen soll, Herr. Und so bitte ich dich, tu das bei meinen Geschwistern auch, Herr. Herr, und ich segne uns in deinem Namen, Herr. Ich segne uns mit deiner Kraft, mit deiner Freude, mit deiner Fülle, mit all den Dingen, die du tust. Und ich habe hier noch einen Eindruck für jemand. Du fragst dich nach deiner Berufung oder nach deinem Ziel oder wie soll es weitergehen. Und ich sehe, wie Gott einfach über dir steht. Wie so ein Vater und zu dir sagt, hey, ich hab dich. Bleib erstmal bei mir. Wenn die Zeit reif ist, dass es weitergeht, werden wir zusammen weitergehen. Aber ich habe den Eindruck, wie Gott zu dir sagt, komm zu mir, weil du brauchst gerade mehr meine Nähe als die Zukunftsängste. Gib sie mir ab.